Ja, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Dankeschön. Ich fand es gut, dass wir Zeit hatten zum Beten. Ich hätte auch gerne gebetet, aber ich muss nach den Kleinen gucken, wo sie gerade bleiben. Ich habe einfach Grund, Gott zu danken diese Woche. Ich bin einfach dankbar für so viele auch alltägliche Sachen, dass wir dieses Wochenende als Familie gesund sind. Ja? Ich habe letzte Woche gemerkt, wenn du da am Donnerstag auf einmal alle vier krank sind und du nicht weißt, ob du zum Sonntag wieder fit bist, ja, das ist schon dann fragil. Ja? Und da bin ich einfach Gott so dankbar, dass die Kinder jetzt soweit wieder fit geworden sind. Und wir hatten vorletzte Woche diese Renovierung gehabt und es hat auch so gut geklappt. Und ich bin Gott so dankbar, ja. Und das einfach, ja, dass es möglich war, sowas zu machen, dass man das nicht irgendwie in den Hirngespinst war, sondern es möglich war, das umzusetzen. Und mittendrin kam ein Brief an, ja. Von den Stadtwerken. Da dachte ich so, oh, was kommt jetzt noch für irgendein alter Kamel oder sowas, ja. Also immer so, wenn du eine Stelle übernimmst, dann kommen so nach und nach die Post und die Rechnung und die Sachen und dann staunt man manchmal. Und da habe ich diesen Brief aufgemacht, ja, und da stand Stadtwerke, Heizkostenabrechnung und so weiter fürs letzte Jahr. Und ich mache den auf, ja, da steht erstmal so eine Zahl 1500 Euro, ja. Und ich so, jetzt ganz ruhig lesen, ja, ist jetzt Plus oder Minus, ja. Ich meine, das ist schon, und Gott sei Dank, ja, das war eine richtig gute Rückzahlung, die wir bekommen haben, ja. 1500 Euro, was jetzt bei dieser Renovierung auch gut war, ja. Wir haben 2600 Euro für die ganze Renovierung ausgegeben, für die Fenster unten und für oben. Und es war einfach gut. Ja, es war einfach gut, dass das gut gewirtschaftet wurde, gut geheizt und geguckt wurde letztes Jahr. Und ich war einfach dankbar so mittendrin. Und es war eine anstrengende Woche. Ich habe mich irgendwie versucht, darauf zu konzentrieren, auf diese Woche, auf diese Renovierung. Ich habe alles andere so liegen lassen. Und wenn man das macht, dann muss man ja vertrauen, dass Gott sich um andere Sachen kümmert. Ja, dass Gott sich auch um die Gesundheit kümmert. Wie gesagt, es wurde dann spannend. Und ich bin ja hier halb als Pastor angestellt und den Rest muss ich irgendwie gucken, selber zusammenzukriegen. Und das ist spannend, ja. Vor allem, wenn du eine Woche lang was anderes machst. Aber auch da zu erleben, einfach als Familie zu beten und sagen, Gott, du weißt, was wir brauchen, du kümmerst dich. Und es war einfach auch so schön als Zeugnis. Irgendwann mitten am Dienstag war ich mit einem Freund am Abendessen und dann ruft irgendjemand an um 9:30, ja. Und ich krieg einen Auftrag. Ja, und kann der Person was verkaufen und am nächsten Morgen das wegschicken. Das hat mich nicht viel Zeit gekostet, ja. Es war einfach da und zack. Ne? Oder auch diese Woche ruft jemand an und gibt mir einen Auftrag und das ist dann immer so hippelig. Klappt das oder klappt das nicht? Und dann eine Bestätigung zu bekommen, ja, das klappt. Und einfach zu sehen, Gott kümmert sich und es ist so gut, in seiner Hand zu sein, ja. Für Menschen beten, die krank sind, merke ich, habe ich gar nichts in der Hand, ja. Merke ich, da kann ich einfach das immer wieder vor Gott bringen, kann ich immer wieder Gott bitten und sagen, Herr, du kannst, ja. Und ich merke auch, wie, Anführungszeichen, man nichts in der Hand hat, wie hilflos man ist, aber man kommt zu einem Gott, der Hilfe hat und der Hilfe anbieten kann. Auch das Thema dieser Predigt, mach es nicht selber, ja, don't do it yourself. Ich habe festgestellt, so oft ist unser Problem, dass wir versuchen, die Dinge selber zu machen. Dass wir versuchen, selber für uns zu sorgen, dass wir versuchen, selber alles zu erledigen. Wenn du eine Autopanne hast, ja, wir haben gelernt, du rufst den ADAC an. Also ab einem bestimmten Punkt, ja. Wenn dein Auto in den Graben gefahren ist, versuchst du nicht, das Auto selber rauszuziehen. Dann hast du höchstens einen Bandscheibenvorfall, sonst nichts. Aber es macht keinen Sinn, bestimmte Dinge alleine zu tun. Und ich müsste mal von Christoph kurz das Bild klauen mit diesem Kreis.
Das ist jetzt aber ganz verknittert.
Tja, das ist kein Problem. Ich habe hier eigentlich, gut, ich nehme mal meinen Kreis, ja.
Okay. Ich habe ja auch diesen Kreis hier und hier ist so eine Spitze, ja, so eine Spitze.
Und ich merke, in unserem Leben kommt es eigentlich darauf an, Jesus irgendwie einen Zugang zu deinem Leben zu geben. Ihn einfach dran zu lassen an die Situation, ja. Zu sagen, Gott, vielleicht ist das meine Gesundheit, ich gebe dir einen Zugang, ich rede mit dir darüber, ja, oder die Gesundheit jemanden, der mir nahesteht, wo ich merke, ich habe nichts in der Hand, aber Jesus, ich lade dich ein in diese Situation, ich gebe dir einen Zugang, ja, ich mache dir die Tür auf. Und Gott hat uns tolle Dinge gegeben, Gott hat uns sich gegeben, seinen guten Heiligen Geist, er hat uns Gemeinde gegeben, Gemeinschaft gegeben und da ist so viel Power. Wir leben in einer Zeit, wo Leute uns sagen, do it yourself und das ist totaler Quatsch. Ich will nicht mich selber operieren, wenn ich krank bin. Also, Ich kriege ein Rad angeschraubt ans Auto. Und selbst das habe ich in der Kindheit mal so angeschraubt, dass es laut wurde. Ja, da hat mein Vater mir gesagt, also den Reifen musst du halt, den kannst du halt in beide Richtungen anschrauben. Das hat er mir mit 12 beigebracht. Ja, ich habe es falsch rum angeschraubt und wir sind dann losgefahren. Und dann hat es ordentlich gescheppert und hat Vater angehalten und gesagt, du, das ist ein Reifen, der hat 5 Löcher und du kannst ihn so oder so rum anschrauben. Aber nur eins ist richtig. Also nicht alles, was wir selber machen, ist super. Nicht alles, was wir selber versuchen, ist super. Es ist wichtig, Profis reinzuholen oder sich helfen zu lassen, die Demo zu haben, zu jemand anders zu gehen, zu sagen, du, ich bin in einer Situation, ich war noch nicht in dieser Situation und ich merke, ich komme da selber nicht raus. Kannst du mir helfen? In der Therapie sagt man, du kannst nicht jemanden therapieren, der nicht selber offen ist, der nicht selber die Tür aufmacht, der nicht selber sagt, ich brauche Hilfe. In der Seelsorge, wenn jemand zu dir kommt und sagt, der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld an meinem Problem, oder ich bin das Opfer und alle anderen sind Täter, aber ich bin der Arme. Du weißt, du kannst der Person eigentlich nicht helfen, wenn sie nicht irgendwie die Tür aufmacht. Und es ist auch als Seelsorger total schwierig, weil du willst ja irgendwie helfen, aber die Person muss selber entweder den Schmerz erfahren. Schmerz hilft manchmal. Durch Schmerz holen wir uns Hilfe. Kennt ihr die erwachsenen Eltern und Großeltern, die nie zum Arzt gehen? Es sei denn, es kommt der Notarzt. Dann gehen sie auch mal ins Krankenhaus, wenn es gar nicht mehr geht. Das ist eigentlich blöd, weil bis dahin können Dinge kaputt gehen. Und auch in unserem Leben, Gott sagt, mach auf, leb nicht alleine, lasse Menschen ran. Gemeinde ist auch dieser Gedanke, dass wir können nicht alles alleine, aber wir sollen uns helfen lassen. Und es gibt Beziehung. Es ist so wichtig, dass man in Beziehung lebt. Leute sagen, ein erwachsener Mann, die meisten, ich glaube 40% der erwachsenen Männer haben nicht einen besten Freund. Statistik. Also wenn es mal wirklich dünn wird, haben sie jetzt nicht jemanden, zu dem sie gehen können, mit dem sie reden können, über das Niveau von, na, wie geht's dir, wie war die Arbeit? 40%, ja. Das ist schon herb. Wenn Menschen, wir haben alles, Medien, Fernsehen, wir haben alles, wir können uns mit allem berauschen und berieseln, aber so die einfache Beziehung zu Menschen, tiefe Beziehung, dass man hingehen kann und sich aussprechen kann, ausholen kann, was auch immer, ja, das fehlt so oft und ich wünsche mir, dass wir da die Kurve kriegen. Ich wünsche mir, dass wir das anders leben, dass wir den anderen Menschen das anbieten und sagen, du kannst kommen, auch wenn du mal ein inneres Problem hast. Ja, du kannst kommen, wenn du dich mal ausholen willst, wenn du Rat brauchst, wenn du vielleicht einfach nur jemanden brauchst, der dir zuhört. Ich wünsche mir, dass wir in diese Richtung uns entwickeln. Wir brauchen Beziehungen, die uns auch helfen, um im Charakter zu wachsen, um als Persönlichkeit zu wachsen, um als Christ zu wachsen. Da brauchen wir nicht nur Gott. Wir brauchen Gott, aber Gott hat uns so geschaffen, die dreifache Schnur, ja. Eine Schnur, das sind wir. Einfache Schnur kann schnell reisen. Zweifache Schnur, wir und Gott, das ist super. Und Gott sagt, hey, ich hab dich zur Gemeinschaft geschaffen, die dreifache Schnur. Du, Gott und Menschen, ja. Und wenn du Dinge in der dreifachen Schnur angehst, kommst du raus. Wenn du deinen Kahn in den Graben gefahren hast, nimm doch bitte ein dreifaches Seil, das reißt nicht so schnell, damit du da wieder rauskommst. Und Gott ist ein Gott, der helfen will. Und es gibt aber einen Feind, der genau das verhindern will. Der sagt, nein, mach das selber. Du hast dich da selber reingeritten. Du musst da selber wieder reinkommen. Du hast den Fehler gemacht. Nerv die anderen nicht, belaste sie nicht. Nur du hast Probleme. Alle anderen haben keine Probleme. Und alles so Lügen, ja. Die der Teufel uns Menschen sagt, damit wir genau da drin bleiben, wo wir drin sind. Und das will Gott nicht. Gott sagt, hey, spreche, werde offen, mach Menschen eine Tür auf, ja. Fang an, über Dinge zu sprechen. Gott hat Lösung. Eine einfache Schnur, die reißt aber eine dreifache nicht. Ich denke mal bei so Themen, wenn Menschen vor einem Jobwechsel stehen. Es ist super, dich zu bewerben, ja. Es ist aber genauso wichtig, die Dinge mit Gott zu besprechen. Und auch mit Freunden darüber zu sprechen. Was sind meine Vorstellungen? Was könnte ich machen? Dreifach, ja. Nicht nur alles alleine machen oder Partnersuche, ja. Hey, wenn jemand einen Partner sucht, arbeite an dir selbst. Warte nicht, bis du einen Partner findest, wo du nicht mehr an dir arbeiten musst. Das ist schlecht. Ja? Arbeite an dir selbst, lass dich von Gott verändern. Hör auf Rat von Freunden, die dich gut kennen. Also ich und meine Frau, wir sind zusammengekommen, da habe ich 6 Jahre auf sie schon gewartet. Und sie hat mich 3-mal abgewiesen bis dahin. Ja? Das ist ein bisschen frustrierend, muss ich zugeben. Oder ist gewesen. Aber Gott hat uns vorbereitet, auch für diese Beziehung, für diese Ehe hat er uns vorbereitet. Und da waren Schritte, die ich gehen musste, Veränderungen, die ich gehen musste. wo wir beide ganz genau wissen, wären wir vorher zusammengekommen, wäre das in die Brüche gegangen. Gott musste Dinge an mir verändern, Gott musste mir Dinge aufzeigen, ihr vielleicht auch, aber das weiß ich nicht, ich kann ja nur von mir sprechen. Und es war so gut, dass wir diese Prozesse durchgegangen sind. Dreifache Schnur und wir hatten Freunde, die uns da begleitet haben. Richtig gute Freunde, die haben wir bis heute und die sprechen bis heute in unser Leben hinein. Und das ist so wertvoll, ich will nicht ihren Rat missen. Wenn Menschen in Suchtprobleme geraten, es ist super, wenn es diese einzelnen Fälle gibt, wo jemand betet und danach hat er keine Probleme mehr. Halleluja. Ich liebe diese Geschichten. Ich weiß aber auch, die wecken eine krasse Erwartung, die nicht immer so eintritt. Oft ist ja, um aus einer Sucht rauszukommen, braucht man Gott, braucht man selber den Willen, ich will da raus. Also wenn jemand ein Suchtproblem hat, sagt aber, ich will gar nicht da raus, ich bin noch nicht so weit, dann kommt er da auch nicht raus. Gott wird ja nicht gegen seinen Willen handeln. Aber zu sagen, Gott, ich will da raus, ich habe die Nase voll, es macht mich kaputt, es macht meine Umgebung kaputt. Und dann aber auch Freunde zu haben, mit denen man darüber reden kann und die einem zur Seite stehen, die einen nicht verurteilen, wenn man fällt, sondern die einen ermutigen, die einem Mut zusprechen. Das sind so drei Komponenten, die sind riesig. Eheprobleme, ja. Ich bin lang genug als Seelsorger unterwegs. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Leute in christlichen Ehen viel weniger Probleme haben, dass die Kommunikation vom Himmel fällt oder dass unterschiedliche Vorstellungen nie auftauchen. Nein, es gibt Schwierigkeiten. Wir gehen mit meiner Frau, müssten wir eigentlich wieder mal hingehen, so zu Team F, kann ich super empfehlen, Wochenendseminare zu verschiedenen Themen in der Ehe. Und wir, am Anfang sind wir da alle 2-3 Jahre freiwillig hingegangen, ja, weil wir gesagt haben, wir wollen da dran arbeiten, wir wollen in unserer Ehe arbeiten. Und da haben wir Leute getroffen, die haben 20, 30 Jahre nicht mehr dran gearbeitet und die waren in einem Zustand ihrer Ehe, da war es schwierig, weil die haben schon 20, 30 Jahre nicht daran gearbeitet und die sind erst hingegangen, weil der Schmerzlevel so hoch war, weil es gar nicht mehr anders ging. Und das war eine schwierige Situation. Aber wirklich über das Problem Ehe zu reden, mit anderen Menschen sich auszutauschen, mit anderen Paaren sich auszutauschen, Fragen zu stellen, sagen, du, wie habt ihr das gelöst? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie hat sich das auf diese Veränderung auf euch ausgewirkt? Irgendwie ist es ein Tabu in christlichen Gemeinden, bei Ehenproblemen sich helfen zu lassen. Wir Männer sind ja eh zu stolz dazu. Und dann kommt das nächste große Tabu. Ja, irgendwie ist es in die Brüche gegangen und wie geht man damit um? Ich finde es nicht gut. Ich finde es auch nicht sinnig. Ich finde, Beziehung braucht man Hilfe von anderen und Gespräch mit anderen. Don't do it yourself, warum wir einander brauchen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, miteinander zu reden. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde nicht nur im Gottesdienst dem Prediger zuhören, sondern auch diese Kaffeezeit mal darüber wirklich mal zu nutzen. Vielleicht einfach diese einfache Frage zu klauen. Du, wie geht's dir? Erzähl mir mehr. Das ist so wertvoll, weißt du? Facebook ist das nicht. Telefon ist das nicht. Wirklich jemanden gegenüber zu haben, mit jemandem zu sprechen, jemanden in die Augen zu schauen, seine Körpersprache wahrzunehmen. Das ist so viel mehr. Das ist so ein Schatz, das haben zu können. Diesen Sonntag auch nutzen zu können, sich gegenseitig einzuladen. Ich weiß, ihr macht das schon, aber das wirklich zu intensivieren und für gute Gespräche zu nutzen, wo man nicht versucht, ein perfektes Bild abzugeben, sondern wo man versucht, ehrlich und offen zu sein, über die Fragen zu sprechen, die man hat. Diese Aussage, wie geht's dir, mir geht's gut, ich habe gelernt, daraus lerne ich nichts. Also ich habe gelernt, wo es mir schlecht ging und ich mit Menschen gesprochen habe, Glaubensgeschwister, dann habe ich das offen gesagt, du, mir geht's schlecht. Und auf einmal haben die auch angefangen, von Erlebnissen in ihrem Leben zu sprechen, wo es ihnen auch schlecht ging. Und dann haben die angefangen, mir zu erzählen, wie sie durch diese Krise durchgegangen sind. Und auf einmal konnte ich was damit anfangen. Ich konnte aus einem Gespräch über schwierige Zeiten so viel mehr lernen, als über einem Gespräch, wie geht's dir? Oh, mir geht's super. Toll. Also, da ist manchmal, kann man wenig lernen, wenn du den anderen nur von den guten Sachen erzählst, da lernt der andere wenig von dir. Da kann er auch wenig davon profitieren. Da kann er sich mitfreuen. Ja, und das sollte er auch. Wenn er sich nicht mitfreuen kann, hat er auch ein Problem, ja. Aber aus diesen, hey, wie bist du durch deine Krise gegangen? Wo hat dir Gott geholfen? Was hast du gelesen? Welchen Zuspruch hast du erhalten? Und. Darüber sich auszutauschen, das sind solche Schätze. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Schätze mehr heben und fang du bei dir an, ich fange bei mir an. Gespräche zu suchen, gute Gespräche zu suchen, über Glauben zu teilen und sich über den Glauben auszutauschen. Nur Berichte über rosarote Zeiten, ja, weiß ich nicht, manchmal schafft es sogar mehr Distanz, Weil wenn du dem anderen nur von tollen Sachen erzählst und er erlebt gerade nicht die tollen Sachen, dann ja, entsteht sogar mehr Distanz manchmal dadurch. Weil die Person denkt sich, naja, ich bin nicht perfekt, was soll ich mit dem? Ja, pff, der hat ja alles drauf, nette Familie, was auch immer, was soll ich da jetzt, ne, mit meinem Kram kommen? Das ist nicht gut, das hat sich Gott auch nicht so überlegt. Wir leben auch in einer Zeit mit Internet und Predigten und Online-Predigten, und da merke ich auch, dass eigentlich im Endergebnis Menschen oft dadurch vereinsamen. Weil du kannst ja heute Gottesdienst alleine feiern. Also ich meine, ihr habt euch entschieden herzukommen, aber ganz ehrlich, ihr hättet in eurem warmen Bett bleiben können, ihr hättet euch einen warmen Tee machen können, ihr hättet einen Fernseher einstellen können oder Internetpredigt, ihr hättet mal vielleicht noch ein Kreuz hinmalen können und ihr hättet mal eine Taube, hättet ihr euch einen richtig netten Gottesdienst zu Hause machen können. Hättet sogar noch Sprit gespart. Also es geht ja heutzutage alles, aber was ich da merke ist, man vereinsamt dadurch und es wird auch einseitig. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Slow Food und Fast Food. Also Fast Food ist halt das schnelle Essen, das ungesund ist. Und Slow Food ist, wo man sagt, kaue langsam, esse langsam. Gutes Essen sollte man nicht in sich reinschaufeln, sondern langsam genießen, bewusst. Und man sagt ja auch, wenn man kaut, dann ist es irgendwie langsam kaut, dann ist es auch besser. Und ich merke, Gemeinde ist so ein unbequemer Ort. Es ist Slow Food. Wenn du in die Gemeinde kommst und wenn du dich auf Gemeinde einlässt und wenn du offen und ehrlich und echt bist und kommst, wie du bist und das auch mit Menschen besprichst und über dein Leben, auch über Glauben mit anderen teilst, dann gibt es eben hoffentlich Slow Food. Dann kommen die Menschen mit dir ins Gespräch, dann erlebst du auch Korrektur, dann erlebst du auch Ermutigung, erlebst du Rat. Das alles erlebst du nicht, wenn du vorm Fernseher sitzt, weil der Typ weiß ja gar nicht, wo du stehst. Der kann es ja gar nicht wissen. Und das Problem ist ja auch, ich vergleiche es jetzt mit einem Mittagessen. Wenn du beim Mittagessen hast, da hast du ein Fleisch, da hast du Kartoffeln, da hast du einen Salat und da hast du einen Nachtisch. Und es ist total ungesund, wenn du sagst, ich möchte nur den Nachtisch. Naja, Gemüse mag ich nicht, Kartoffeln mag ich nicht, Fleisch, naja. Also das macht ja keiner von uns beim Essen. Oder zumindest, wenn du es machst, hör damit auf, weil es wird nicht gut enden. Also wir brauchen schon das alles, und in der Gemeinde gibt es auch Dinge, die uns total schmecken, und manchmal gibt es Worte von anderen, die uns ins Nachdenken bringen oder die uns überprüfen. Mir geht es genauso beim Bibellesen. Wenn ich die Bibel wieder selber lese und nicht nur irgendwo mich berieseln lasse, wenn ich selber lese und das nicht überspringe, sondern mal am Stück Dinge lese, dann komme ich auf Texte, die hätte ich nicht reingeschrieben. Komme ich auf Texte, die gefallen mir nicht. Komme ich auf Texte, die machen mir Bauchschmerzen, Magenschmerzen. Und ich kann natürlich Fastfood schnell drüber gehen und sagen, hey, das ist halt nicht für mich. Oder wirklich sagen, Gott, lass uns gemeinsam uns da durchkauen, lass uns gemeinsam mal uns da durchwühlen, damit ich das verstehe. Ich habe die Woche Apostelgeschichte gelesen mit Ananias und Sapphira und dachte, warum? Warum war da ein Mann und eine Frau und die haben Gott betrogen, den Heiligen Geist betrogen, ja? Man könnte sagen, die haben ihre Steuererklärung falsch ausgefüllt. Meine Güte, ja? Passiert, ja? Ich meine Güte, ja, das ist halt ein paar Zahlen, weil nicht so genau mit den Zahlen, ja? Krass, und Gott macht, und beide fallen tot um und werden rausgetragen, ja? Und alle in der Stadt kriegen das mit. Da bei der Freikirche, wenn du da deine Finanzen nicht klar in Ordnung hast, da wirst du tot rausgetragen. Ich frage mich schon, warum, ja? Also, und ich kann hingehen und total schnell drüber lesen und sagen, ah ja, das ist ja irgendwie so ein, vom Alten Testament so ein Übrigbleibsel oder so, oder hat er mit uns nichts zu tun. Oder ich kann wirklich da dran gehen und sagen, Gott, boah, ich kenne dich so nicht, das passt irgendwie nicht momentan nicht zu meinem Gottesbild. Wie kriege ich das unter die Füße, dass du so bestrafst, ja, und so schnell? Und kann anfangen, mit diesem Text zu ringen und zu beten und mit anderen Christen drüber zu sprechen. Du, hast du schon gelesen? Es ist dir aufgefallen, ist doch krass. Was macht man damit? Damit man das irgendwie verdauen kann. Damit man daraus Nahrung schöpfen kann, auch aus diesen Aussagen, auch aus diesen Texten. Also so geht's mir mit der Bibel um. So geht's mir mit der Bibel, Umgang mit der Bibel. Ich will diese harte Arbeit, ja, nicht nur die so Rosinen rauspicken aus der Bibel, was mir so gefällt. Und das finde ich beim Internetpredigten manchmal so schwierige. Da geht es zum Beispiel nur um Thema Ermutigung. Super. Aber wenn ich den ganzen Tag nur Ermutigung höre und ich brauche gerade vielleicht Korrektur, ja, dann habe ich ein Problem. Wer korrigiert mich dann noch? Also ich kenne bestimmte Sender, die würden dich nie korrigieren, weil das ist schlecht für die Einschaltquoten. Und ich wünsche mir, dass in der Gemeinde alles irgendwie möglich ist, dass man über alle Stellen reden kann und auch ins Leben anderer Menschen reinsprechen kann, korrigieren, was ja irgendwie auch nicht so nett ist. Aber aus Liebe und aus Überzeugung und langsam zu kauen, ja, Dinge nicht drüber zu lesen, sondern langsam zu lesen. Ich bin auf diesen Text gestoßen, 2. Timotheus 4, Vers 2, in den Bibeln, die bei euch ausliegen, ist es Seite 916. Ich will mit euch in diesen Text reingehen, weil er, glaube ich, das verkörpert, was ich jetzt in der Einleitung gesagt habe. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2, auf Seite 916. Dort steht, da wird an den jungen Timotheus geschrieben, junger Timotheus, Schüler von Paulus. Und da sagt er, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf. Puh. Darf man das? Es ist gut. Weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Also dieses Bild von Gemeinde, wo man einander ermutigt, ermahnt und auch warnt, ja, wo man manchmal auch sagt, du bist gerade auf einem schlechten Weg, pass auf, ja, pass auf, wo du hingehst, pass auf, was du tust, pass auf, wie du lebst. Aus einer Liebe heraus, aus einer Sorge um den anderen, nicht aus, du bist schlechter als ich. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Das ist eine riesige Gefahr, ja. Du findest ja mittlerweile jede Kirche, die alles Mögliche behauptet. Wenn du beim Thema Moral keine Lust hast, dich weiterzuentwickeln und in Gottes Ordnung zu leben, würdest du eine Kirche finden, die bei Moral alles okay findet und das ein Zeichen der Liebe. Ja, das gibt es. Und es ist eine riesige Gefahr, nur das zu hören, was unseren Ohren gefällt. Zum Beispiel dieser Synkretismus, also das ist irgendwie, ja, es gibt irgendwie Allah und Jesus und Buddha und irgendwie sind die alle am Ende dieselben und sind alle nett. Das ist Synkretismus, mehrere Götter, ja. Das ist ein Glaube, der es verbreitet, und wenn du aber deine Bibel aufmerksam liest, das Neue Testament, kommst du nie da raus. Also kommst du nie auf diese Idee, dass das so sein könnte. Oder Toleranz als Mittel zu Intoleranz. Wir müssen tolerant sein. Und das Tolerant, da sagen uns die anderen, was es bedeutet, tolerant zu sein. Und wenn du nicht so tolerant bist, dann bist du ja schon intolerant. Und was ist, wenn ich das Wort Gottes lese und für mich diese Art der Toleranz gar nicht geht? Dann bin ich intolerant oder unmoral. Fand ich auch interessant, im Radio jetzt Fastnacht. Da haben einige gesagt, oh, wir lieben Fastnacht, weil es die Zeit, die Tabus zu brechen. Da sage ich, Moment mal, aber um welche Tabus geht es? Also wenn ich jetzt verheiratet bin mit meiner Frau und ich gehe jetzt auf die Fastnacht als Beispiel und würde da jetzt mit mich mal der Reihe nach durchschlafen, bin ich jetzt ein freierer Mensch, weil ich jetzt das Tabu der Ehe gebrochen habe? Ist jetzt die Ehe ein Tabu? Will ich das jetzt brechen und sage, ey, ich bin einmal im Jahr, ne, da haue ich so richtig auf die... Ist jetzt Treue ein Tabu, dass es sich lohnt zu brechen? Also worum geht es? Finde ich nachdenkenswert, ja. Ausbruch aus den Tabus, wir sind alle gefangen in den Tabus. Wirklich? Schwierig. Vers 4 heißt es, sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ich finde super, dass wir einen Büchertisch haben. Also Büchertisch ist super. Es ist klasse, dass es christliche Literatur gibt. Aber es ist eine riesige Gefahr, wenn wir anfangen, nur christliche Bücher zu lesen und gar nicht mehr das Buch lesen. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, boah, ich habe letztens ein Buch gelesen über die Endzeit. Das ist genau so und so und so. Oder, oh, ich habe ein Buch gelesen über das Leben nach dem Tod. In dem Buch steht, das ist so und so und so. Oder über Geister und Dämonen und übernatürliche Welt. Oh, und es ist genau so und so und so. Und dann sage ich immer, du, wo hast du das denn her? Ja, ich habe dann Fernsehprediger so und so gehört. Der hat gesagt, das ist so und so. Dann sage ich, du, das interessiert mich gar nicht. Steht es so in dem Buch? Ja, nee, die Bibel sagt da nicht so viel drüber. letztendlich glauben wir dann Märchen und Legenden und brauchen uns als Freikirche gar nicht über heidnischen Kulte oder Götzenanbetung oder andere Dinge in anderen Kirchen aufzuregen. Momentan regen sich ja Evangelikale auf über die katholische Kirche, über die evangelische Kirche. Und ich sage immer, Freunde, immer erst vor der eigenen Tür kehren. Ja? Wenn wir als Pfingstler und Charismatiker irgendwelchen Büchern mehr vertrauen als der Bibel, dann haben wir ein eigenes Problem. Ja? Thema geistliche Kampfführung. Sorry, also die Bibelstellen, die es da im Neuen Testament gibt, die passen auf eine DIN A4-Seite. Wenn du darüber 5 Bände Bücher schreibst, dann hast du einiges dazu gedacht. Also es gibt einfach auch Bereiche, wo Gott gesagt hat, ich habe gar kein Interesse, damit, dass du dich damit beschäftigst. Punkt. Und es bringt dich gar nicht weiter. Da gibt es genug andere Themen, die dich wirklich weiterbringen. Und manchmal interessieren wir uns für Dinge und gehen diesen Legenden nach. Und wenn du dann abklopfst, wo hast du das denn her? Ja, ich habe den und den Film gesehen, das haben die da und da so und so gemacht. Das sind doch Märchen und Legenden. Ja, wenn mich jemand fragt, wie ist das Leben nach dem Tod, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt einen Papa, es gibt Gott und ich weiß, wir können zu ihm kommen und das Leben hier entscheidet und ich vertraue darauf, dass es danach viel besser ist, als ich es mir je vorstellen kann, wenn ich mit ihm lebe und mit ihm gehe. Und ich muss doch gar nicht wissen, geht es in den Himmel erstmal nach links oder nach rechts oder runter oder ist die Farbe so und so. Ich brauche das nicht. Wir müssen aufpassen, nicht irgendwelchen Legenden nachzurennen. Und Dinge, ja, uns da vielleicht irgendwo ablenken zu lassen. Also, es gibt Themen wie, es gibt Themen, ich nenne jetzt mal nur so ein Thema, Vorfahrenschuld und all so Geschichten, wo ich dann sage, Leute, ihr widmet bestimmten Einzelthemen so viel Aufmerksamkeit und so viel Kraft in eurem Leben und so viel Geld manchmal auch, ja, wo ich sage, wo habt ihr das denn her? Ja, da habe ich ein Buch gelesen, das war so total spannend. Manchmal machen Menschen Erfahrung und das, was sie als Erfahrung machen, das machen sie dann zur Theologie oder zu einem Buch oder zu einer Ideologie. Und das ist ganz gefährlich. Wir dürfen nicht anderen Kirchen vorhalten, dass sie das tun und selber machen wir es auch. Also das finde ich schwierig. Das Wort Gottes, ich glaube immer noch, dass das ausreicht und dass da genug drinsteht und dass da genug Leben ist, wenn wir es nur lesen würden, wenn wir es nur langsam kauen würden. Vers 5, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Es geht nicht darum, dass wir als Christen nur herumlaufen und Leute provozieren und Prügel kriegen und uns dann gut finden. Darum geht's nicht. Aber es heißt auch, wenn wir das Wort Gottes lesen und für die Wahrheit einstehen, dass es Leute geben wird, die werden das nicht tolerant sehen. Die werden nicht sagen, oh, das finde ich toll, dass du so eine Meinung hast. Da würde ich stutzig werden, wenn die das nur toll finden. Sondern hier heißt es eigentlich, es ist normal, wenn Wahrheit wehtut. Es ist normal, wenn Wahrheit auf Widerstand stößt. Ich sag mal andersherum, wenn du das Wort Gottes liest und es bei dir nicht wehtut, hast du es nicht gelesen. Ich sag's von mir. Also wenn ich das Wort Gottes lese und alles und danach denke ich, bin ich ein toller Kerl, ja? Dann habe ich es wahrscheinlich nicht aufmerksam gelesen. Wenn ich nicht sehe, wo Gott mich verändern will, dann habe ich es wahrscheinlich nicht gelesen. Christoph hatte so schön gesagt, dieser Kreis und so viele Themen in unserem Leben, die da so dazugehören. Und wenn ich das Wort Gottes lese, dann findet Gott nicht nur eine Tür, sondern meistens mehrere Türen in mein Leben, wo er sagt, Sebastian, aber das habe ich eigentlich für dich vor. Sebastian, das ist eigentlich meine Vorstellung für dich. Das ist mein Traum für dich. So würde ich mir dein Leben gerne vorstellen. Und auf einmal entdecke ich sogar mehrere Themen parallel und ich muss mich fragen, wo soll ich anfangen? Und das Gute ist, Gott kommt dann mit seiner Kraft, Gott kommt dann mit seinem Heiligen Geist und sagt, du kannst es nicht alles auf einmal machen. Du brauchst mich, du kannst es nicht do it yourself, du brauchst mich. Und dann meistens kommt dann Gott und sagt, du, lass uns doch mal hier anfangen, an der Baustelle. Und wir bearbeiten gemeinsam die Baustelle. Und wenn du da rauskommst, keine Angst, wir finden schon eine andere Baustelle und machen da weiter. Und Stück für Stück verändert uns Gott von innen heraus. Er weiß alles und er will und er hat keine Angst vor keinem Bereich unseres Lebens. Und wenn wir uns auf ihn einstellen, dann werden wir auch Widerstände erleben. In uns oder Menschen um uns herum, weil wir uns auf einmal verändern. Und auf einmal kommen vielleicht die Kumpels und sagen, hä? Warum findest du das nicht mehr gut? Oder warum machst du da nicht mehr mit? Was ist mit dir los? Das ist eigentlich was Natürliches, wenn du Veränderungen erlebst von ihnen heraus, dass dein Leben sich verändert und dass nicht jeder das gut findet. Ich will euch mit euch ein paar Seiten weiter zurückgehen in Galater 6, Vers 2, Seite 889, 889. Seite 889, Galater 6, Vers 2. Hier wird an die Gemeinde geschrieben, an die Menschen, die in so einem Raum wie hier sind und die unter Wort Gottes stehen und zuhören. Dort steht: Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Entschuldigung. Da macht einer Fehler, es ist eure Aufgabe, ihn aufzuheben. Da geht einer den falschen Weg, es ist eure Aufgabe, ihm nachzugehen und ihm zurechtzuhelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Das finde ich so ein Hammerauftrag. Ja? Wir haben den Auftrag, die Lasten des anderen zu tragen. Wir haben den Auftrag, den anderen mitzutragen und nicht zu richten, nicht zu verurteilen, sondern hey, dir geht's schlecht oder du bist gefallen oder du hast ein Problem, wir sind da, wir gehören zu dir, wir wollen dir helfen, deine Last zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das ganze Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Also auch wenn du sagst, also mir hätte das nie passieren können. Also, dass der da Probleme hat, das war ja mal klar, aber ich, also... Ja, das sagt Gott ganz klar, pass auf, das ist eine Haltung, ja, das ist eine Haltung, die ist super gefährlich. Sei dankbar, wenn du da Gottes Gnade erlebst und Gott dir hilft und du in diesem Bereich gerade keine Schwierigkeiten hast. Aber es kann anders kommen. Wir waren auf dem Eheseminar und da waren so Paare, die dieses Seminar gehalten haben und da war ein Pärchen, die waren 62. Und die waren eine der Referenten und jeder so erzählt über seine Geschichte. Ja? Und die Frau sagt, du, wir haben Ehe geführt, Christen, alles irgendwie super und die Kinder waren im Haus, dann ging es um die Kinder, dann kamen die Enkelkinder, dann ging es um die Enkelkinder. Und dann sagt sie, da war ich aber irgendwann zu meiner Mutter gefahren, um bei der so Zeit zu verbringen, sagt diese Frau. Und dann war diese Urlaubszeit zu Ende und hat sich gedacht, warum soll ich jetzt nach Hause? Um Wäsche zu waschen, um zu kochen, um zu putzen, um nach dem Garten zu schauen, um zu dem Mann zurückzukehren, so mit 62, ja. Sagt sie, also irgendwie innerlich hat sie gesagt, irgendwie hat sie da ein Problem gehabt. Und ich sage, du, wir haben 40 Jahre Ehe sozusagen, ja. Und irgendwie 62 hat sie das Gefühl gehabt, boah, irgendwie ist da was abhanden gekommen. Und die haben mit 62 Jahren angefangen, sich um ihre Ehe zu kümmern. Ja, und haben die Kurve gekriegt mit Gottes Hilfe und mit Hilfe von Freunden und Geschwistern. Und dann war das ihnen so ein Auftrag, dass sie seitdem bei diesen Seminaren als einer der Referenten mitmachen, weil die sagen, du weißt nicht wann, also ne, wo, wann es kriselt oder wann die Liebe abhanden kommt. Fand ich so, wow, ich dachte nur, junge Pärchen haben Probleme oder nur, keine Ahnung, Pärchen mit Kleinkindern oder was auch immer. Aber einfach zu sehen, hey, sei nicht stolz, du weißt nicht, wo im Leben wann welche Schwierigkeiten kommen. Habe ich gedacht, okay, wieder was dazugelernt. Ja. Man muss wachsam bleiben und immer offen sein für Hilfe und nicht sagen, ich bin gegen alles gewappnet. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich eine ganz persönliche Last zu tragen. Auch krass, ja, dass jeder von uns hat seine persönlichen Gaben, das sagt Gott, ja. Jeder so, leb du in deiner Gabe, sagt aber auch, jeder von uns hat seine Last zu tragen. Auch sehr, sehr persönlich, ja. Gott weiß, wie viel Last er uns aufbürden kann. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Also so eine moderne Zehntenstelle oder Stelle über, dass die Gemeinde den Pastor unterstützt, den Lehrer unterstützt oder den Leiter unterstützt. Aber auch ein interessantes Prinzip von Da investiert jemand in dich hinein und du investierst zurück in ihn hinein. Das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, wo Gott sagt, sehe und dann wirst du ernten. Ja? Oder sei großzügig und du wirst Gutes ernten. Kümmere dich um andere und es wird sich um dich gekümmert. Ja, das ist ein Prinzip Gottes. Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Frage, wo lässt Gott keinen Spott mit sich treiben? Jetzt kommt's. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es gibt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Gott sagt, sehe Gutes, weil irgendwas kommt dann raus von dem, was du gesät hast. Und besser ist es eine Frucht als Disteln. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, also selbstsüchtig auch so ein Stück weit, ich kümmere mich um mich selbst, ich schaffe das alles alleine, ich brauche niemanden, sagt, das hat kurze Beine. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Das ist keine so gute Frucht, ne? Verderben aus Selbstsucht heraus. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Gott sagt, du sehe auf meinem Boden und du hast ein langes Leben und ein ewiges Leben mit mir. Ich finde, das ist eine gute Rendite. Ewiges Leben mit Gott. Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu den von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Auch toll, dass Gott uns eine Ernte verspricht, ja, und dass die Ernte bei ihm ist. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir alle Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. So viele Anweisungen, so viele Tipps, ja, nicht über den anderen zu urteilen, die Haltung der Vergebung zu haben. Für mich ist so eine Geschichte in der Bibel mit dem Petrus. Petrus kommt zu Jesus und sagt, ich werde dich nie verraten. Ich bin dein bester Junge. Auf mich kannst du zählen. Die anderen, naja, das sind so zweite Klasse Jünger, aber ich, Jesus, mit dir gehe ich durch dick und dünn. Und Jesus klopft das relativ bald ab. Und die Bibel sagt uns, beim Grillen gegenüber einem Hausmädchen leugnet er Jesus. Nicht so toll. Also nicht irgendwie unter Folter, im Gefängnis, sondern beim Grillen vor einem Hausmädchen. Ja? Also der hätte ja doch alles erzählen können. Aber relativ schnell leugnet er Jesus, wenn es heiß wird. Toll, Jesus, er sucht den Kerl. Er sucht den Kerl am Fluss, sind beim Fischen. Fischen kann er ja. Nein, er denkt, er kann fischen. Jesus zeigt ihm, dass er eigentlich überhaupt nicht fischen kann. Und sagt ihm, das finde ich als Mann schon ein bisschen demütigend. Ne? Stell mal vor, keine Ahnung, was du vom Beruf bist. Vielleicht bist du Informatiker. Und Jesus kommt zu dir an den Schreibtisch und sagt, ja, schreib mal das Programm. Und dann kommt der Chef und feuert dich, weil er sagt, bist du für ein Idiot, das funktioniert gar nicht. Dann setzt sich Jesus an den Rechner, funktioniert. Sagst du, siehst du, er hat mich gefragt, ich hätte es ja gesagt. Also schon ein bisschen hart, was die Nummer, die Jesus da macht. Ja? Einen Fischer zu zeigen, dass er nicht fischen kann. Aber er macht's. Ja? Er lacht ihn ja nicht irgendwie aus. Und dann kommt der Mann mit Freude, dass er gefangen hat, aber auch so ein bisschen mit dem eingezogenen Schwanz, sage ich jetzt mal, aus dem Wasser. Na, es ist schon so in seiner Ehre als Fischer mindestens gut gekränkt. Jesus, gut seelsorgerlich, wartet aber am Strand mit gegrilltem Fisch. Auch schön. Na? Jesus hat das Essen schon vorbereitet, den Grill schon vorbereitet, fehlt nur noch der Fisch. Den bringt er ja. So gemäß dem Motto, ich wusste, dass du was fängst. Ich habe schon vorher gerichtet. Ich habe die Kohle gebracht, du sollst den Fisch bringen. Ich habe dir geholfen, jetzt haben wir auch Fisch. Schon toll, was Jesus da so seelsorgerlich mit ihm macht. Und dann sagt Jesus zu ihm, liebst du mich, ja? Bist du bereit, wieder in meinem Auftrag unterwegs zu sein? Dreimal, ja, fragt er ihn das. Und setzt ihn wieder ein und gibt ihm seinen Job wieder zurück, ja, und sagt, ich will mit dir weiter vorangehen. Sprich mit ihm auch nicht großartig über sein Scheitern und über seine Fehler. Ja? Tut ihm nicht nochmal die Schuld ins Gesicht schmieren. Das macht der Teufel, uns die Schuld ins Gesicht schmieren. Ja. Gott macht das nicht so. Und dann ist der Petrus, da kann man sich auch fragen, warum es da drin steht, und sagt, ja, aber was ist mit dem anderen? Jesus sagt ihm, was der Auftrag ist und dass er auch leiden wird, dass das dazugehört. Und Petrus dreht sich um und sagt, ah, was ist mit dem da drüben? Und Jesus sagt, was kümmert dich das? Was kümmert dich das? Ja? Don't do it yourself. Ja? Jesus sagt, ich helfe dir, ich gehe mit dir fischen, ich helfe dir in deiner Situation. Wenn du dich auf mich verlässt, dann wird es gut werden. Ich werde dir auch deine Grenzen aufzeigen, du wirst auch scheitern. Das lasse ich zu, aber ich lasse dich nicht alleine im Scheitern. Ich heb dich wieder auf. Mit mir gehst du vorwärts, kümmere dich nicht um die anderen, bleib du an mir dran. Ja? Das ist, finde ich, ein tolles Vorbild. Und ich würde dich einladen, ich weiß nicht, was momentan die größte Herausforderung in deinem Leben ist. Aber egal, welche Herausforderung das gerade ist, Finanzen, Ehe, Gesundheit, Einsamkeit, Gott weiß es. Und egal, was diese Herausforderung ist, Gott weiß es. Und das Einzige, was Gott von dir bittet, ist, don't do it yourself. Ja? Versuch es nicht alleine zu machen, sondern schaff du Gott eine Tür. Komm mit ihm ins Gebet und sag, Gott, ich weiß jetzt, wie es ist, alleine. Ich habe es auch versucht, aber ich würde es jetzt mal gerne mit dir versuchen. Ich würde dir gerne mal Raum geben. Ich würde auch gerne, dass du mir jemanden zeigst, mit dem ich darüber ins Gespräch kommen kann. Ich will da rauskommen. Ich auch als Pastor. Ich bin offen, mit jedem zu beten und mit jedem über alles zu reden, auch seelsorgerlich. Ich habe jetzt ab letzter Woche unten mein Büro. Ich bin vormittags ab Mittwoch immer da, um mit Menschen zu reden, mit Menschen zu beten, mit Menschen vor Gott zu kommen, weil wir wirklich wollen, dass Menschen mit Gottes Hilfe durchbrechen, dass Menschen mit Gottes Hilfe rauskommen, aus egal welchen Situationen. Und Gott kann, Gott will, und es ist gut, Gott an seiner Seite zu haben. Amen.